Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Warum stellt das NDR-Fernsehen sein Bücherjournal ein? Weshalb fordert ein ehemaliger Berliner Stadtentwicklungssenator die Entnazifizierung des Berliner Olympiageländes? Und wie funktioniert ein Kunstmagazin, das sich mit zeitgenössischer afrikanischer Kunst beschäftigt? Das sind einige der Fragen, die wir heute hier in Fazit beantworten. Zurzeit wird heftig über die Erhöhung der Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland diskutiert. Schon seit Jahren stehen die Sender massiv unter Druck. Medienpolitiker und die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, sie fordern drastische Sparmaßnahmen und die Sender, die müssen das umsetzen. Der NDR zum Beispiel, er muss in den kommenden Jahren 300 Millionen Euro sparen und er hat jetzt gemeldet, unter anderem das Bücherjournal einzustellen. Gegen die Streichung zum Ende des Jahres haben jetzt Autorinnen und Autoren, Verlegerinnen und Verleger in einem offenen Brief an den Intendanten des NDR, Joachim Knuth, protestiert. Die Journalistin Anja Reschke, bekannt unter anderem als Moderatorin der Sendung Panorama und als meinungsstarke Kommentatorin in den Tagesthemen. Anja Reschke leitet beim NDR die Abteilung Kultur und Dokumentation. Frau Reschke, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Das Bücherjournal gibt es seit mehr als 30 Jahren. Es ist die älteste, man könnte auch sagen, die traditionsreichste Literatursendung im deutschen Fernsehen. Warum opfert der NDR gerade diese Literatursendung?
Ich muss Sie insofern korrigieren, als es die Sendung sogar seit 1972 gibt. Also es gibt sie sogar noch länger als 30 Jahre. Ich kann verstehen, dass man erstmal damit auf Unverständnis stößt, wenn man hört, dass der NDR das Bücherjournal einstellt. Denn wahrscheinlich denkt man dann, mein Gott, sind die wahnsinnig in diesen Zeiten, wo der Kulturbetrieb jetzt irgendwie sowieso brach liegt, wieso stellen die ausgerechnet ein Bücherjournal ein? Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass das eine Sendung ist, die 6-mal im Jahr ausgestrahlt wird und vor allem aus Beiträgen besteht, die aus anderen ARD-Anstalten und auch aus unseren eigenen anderen Sendungen übernommen wird. Dazu gibt es immer ein Gespräch mit einem Autoren oder einer Autorin. Und einen Buchtipp. So, und diese Sendung hat durchschnittlich im vergangenen Jahr eine Quote von 2,5% gehabt. Das ist natürlich nicht wahnsinnig viel. Das sind im Schnitt 36.000 Zuschauer. Und ja, es ist die älteste Büchersendung, das stimmt. Aber man muss natürlich auch mal ehrlich sagen, dass sich auch Zeiten ändern. Mhm. Und so ein Sparprozess, wie wir ihn jetzt gerade vor der Brust haben, einen eben auch dazu zwingt, auch mal nachzudenken, ey, machen wir das eigentlich richtig? Ist das eigentlich der richtige Weg, Literatur an die Menschen zu bringen? Und von daher sehe ich das, ehrlich gesagt, auch ein bisschen als Chance, da mal neue Wege zu gehen.
Über diese Fragen denkt ja zum Beispiel das ZDF auch nach, das Literarische Quartett. Aber habe ich Sie richtig verstanden, Frau Reschke, wenn Sie sagen, da gibt es ein Gespräch, aber auch Übernahmen von anderen ARD-Sendern. Die Sendung war oder ist für den NDR gar nicht so wichtig und die Quote ist ja auch nicht so toll. Also auch das zwei Gründe, warum wir da relativ zügig in der Entscheidung waren?
Nö, ich würde nicht sagen, dass die Sendung nicht wichtig ist. Es ist ja so, dass Literatur uns natürlich wichtig ist. Ich meine, wir werden ja bescheuert. Natürlich ist Kultur und Literatur Dinge, die zum Kernauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehören. Und wenn man anguckt, was wir auch alles machen im Bereich Kultur und Literatur, dann kann man das auch erkennen. Nur man muss sich doch mal ganz ehrlich machen und sagen, okay, ist heute im Jahr 2020 eine linear ausgestrahlte Fernsehsendung, die 6-mal im Jahr läuft, wo Beiträge sind, die auch in anderen Anstalten schon gelaufen sind, wirklich das, womit wir noch eine Masse von Zuschauern, die sich für Literatur oder Menschen in Norddeutschland, die sich für Literatur interessieren, erreichen. Das ist ja das Gute an der heutigen Zeit, dass man eben auch gucken kann, wo können wir denn Menschen erreichen. Und ich glaube eben, dass wir Menschen, die sich für Literatur interessieren, nicht mehr massiv im Fernsehen erreichen. Das zeigen ja auch die Quoten. Also ist es doch viel schlauer, wenn wir uns sagen, okay, Literatur ist uns wichtig, wo tragen wir die hin, damit auch möglichst viele Menschen in Norddeutschland das mitkriegen, was wir da machen.
Es gibt ja dieses nicht besonders schöne deutsche Wort Alleinstellungsmerkmal. Kultur ist in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, im Fernsehen und im Radio ein Alleinstellungsmerkmal. In privaten, kommerziell orientierten Sendern spielt ja Kultur praktisch keine Rolle. Besteht nicht die Gefahr, dass die öffentlich-rechtlichen Sender das, was sie gut können, aufgeben und sich dem angleichen, was die Privaten auch können und machen?
Aber ich weiß nicht, woran Sie das festmachen würden. Also wenn ich Privatfernsehen gucke, ist das schon ein ganz anderes Programm als das, was öffentlich-rechtliches Fernsehen macht. Und ich finde, wir bedienen auch sehr unterschiedliche Publika. Selbstverständlich machen auch die privat Anbieter Nachrichten, aber es gibt so viele Sendungen und so viele Dinge, die eben nur im Öffentlich-Rechtlichen stattfinden, wie beispielsweise Kultursendungen, wie beispielsweise politische Magazine, wie beispielsweise Dokumentationen, investigative Dokumentationen. Von daher kann ich jetzt nicht erkennen, dass sich die mehr angleichen, sondern letztendlich muss man ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ist ja riesig. Ja? Also man darf ja nicht immer nur auf ein ARD-Programm oder nur auf ein NDR-Programm, ein Fernsehprogramm gucken, sondern man muss ja auch gucken, was machen die Hörfunkwellen, was machen wir online. Also es ist ja eine irre Masse an Informationen, die wir jeden Tag auf allen möglichen Kanälen verbreiten. So würde ich auch diese Herausforderung, die von der Gesellschaft an uns herangetragen wird, annehmen, dass man sagt, okay, wenn das euer Kernauftrag ist, und ich glaube, den spürt eigentlich irgendwie jeder, der beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet, dann müsst ihr auch gucken, dass ihr da Publikum erreicht. Und das ist eben heute nicht mehr nur im linearen Fernsehen zu finden.
Frau Reschke, vielleicht noch mal eine ganz allgemeine Frage. Diese Summe 300 Millionen Euro, wenn man das liest, dann kann man eigentlich nur
ist
den
fett,
Kopf schütteln.
Ne?
Ja, kann man nur den Kopf schütteln und sagen, wie kann das der NDR überhaupt schaffen? Das kann man eigentlich nicht schaffen. Und das kann ja auch nicht sein, indem man hier ein bisschen was und da ein bisschen was und das vom Linearen ins Online schiebt und so. Da kommen Sie ja nicht auf 300 Millionen.
Naja, also das Problem, was wir gerade haben, ist der Rundfunkbeitrag. Das, glaube ich, ist auch vielen gar nicht so klar, ist seit 2009 nicht mehr erhöht worden. Im Gegenteil, 2015 ist er sogar gesunken um 48 Cent. So, jetzt hat der NDR bis jetzt noch Rücklagen gehabt, auf die er weiter zurückgreifen konnte. Die sind aber jetzt natürlich irgendwann mal aufgebraucht. Jetzt gab es die Empfehlung der KEF, hatten Sie in der Anmoderation erwähnt, der Ermittlung zum Finanzbedarf der öffentlich-rechtlichen Sender. Die haben gesagt, wir erhöhen auf 18,36 Euro. Das bedeutet aber, so paradox das klingt, weil wir ja gekürzt wurden 2015 und seitdem aber ja unser Programm nicht gekürzt haben, dass wir letztendlich, dazu kommt auch noch, dass wir ja keinen Inflationsausgleich hatten, dass wir letztendlich trotzdem sparen müssen. Jetzt muss man noch dazu sagen, dass diese 18,36 zwar empfohlen sind, aber nicht ratifiziert. Also bis jetzt haben die Ministerpräsidenten der Länder dem nicht zugestimmt. Und wenn sie das nicht tun, und wir sind in gesellschaftlich schwierigen Zeiten, wenn sie das jetzt nicht tun, würde das bedeuten, dass wir auf 17,50 Euro bleiben und dann reden wir wirklich über ganz andere Dimensionen und nicht mehr über eine Sendung, die 6-mal im Jahr ausgestrahlt wird.
Anja Reschke, die Leiterin der Abteilung Kultur und Dokumentation des NDR Fernsehens. Wir haben gesprochen über das Aus für das Literaturjournal. Frau Reschke, Dankeschön.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
An Orten wie dem Berliner Olympiastadion lebt die NS-Propaganda weiter. Das schreibt der ehemalige Berliner Senator für Stadtentwicklung Peter Strieder in der morgigen Ausgabe der Zeit. Und seine Forderung, klipp und klar, die Skulpturen, Wandgemälde, Reliefs müssen weg. Das Maifeld samt Führertribüne soll abgeräumt und nutzbar gemacht werden für neue Sportfelder, Trainingsplätze und Spielwiesen. Wie ist diese Forderung zu bewerten in ihren historischen, ästhetischen, gesellschaftlichen Facetten? Darüber möchte ich nun mit Nikolaus Bernau sprechen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das Berliner Olympiastadion haben die meisten von uns wahrscheinlich vor Augen, aber es geht ja um mehr. Es geht nicht nur um dieses Stadion, es geht um das ganze Gelände, das Strieder meint. Beschreiben Sie doch zunächst mal, Herr Bernau, was es da an architektonischem Nazi-Erbe überhaupt gibt.
Also eigentlich so das Gesamtspektrum dessen, was man sich vorstellen kann. Und das ist auch genau das, was das Olympiastadion oder das ehemalige Reichssportfeld oder heutige Olympiagelände, also die Begriffe changieren da so ein bisschen, was das so ungeheuer faszinierend macht und auch so aussagekräftig über die Faszination, die der Faschismus, die der Nationalsozialismus ausgeübt hat. Weil das dürfen wir ja immer nicht vergessen bei der ganzen Angelegenheit. Die Nazis waren zweifellos Terrorherrscher. Aber von der weiteren Bevölkerung gab es sehr viele, die ungeheuer fasziniert waren. Für die war das die Macht der Jugend, der Zukunft, der Dynamik. Und alles sowas, das drückt sich eben ganz stark im Reichssportfeld oder im Olympiastadion aus. Das ganze Gelände ist schon für die erste Olympiaplanung 1916 entwickelt worden. Damals wurde schon ein Stadion gebaut und wurde dann, als die Olympischen Spiele nach Berlin vergeben wurden, 1930, seit 1932 kräftig neu gestaltet und seit 1933 mit dem Machtantritt Hitlers eben grundlegend überarbeitet. Also bis dahin war das ein großes Sportgelände, wie man es auch in Amsterdam hat oder wie man es in Chicago oder vor allen Dingen in amerikanischen Städten hat, wie es dann später in Helsinki entstanden ist, also mit verschiedenen Sportbauten, die relativ locker komponiert sind in so einer Waldlandschaft im Berliner Westend. Das passte da auch ganz schön hin. Was aber sich 1933 massiv geändert hat, war der direkte Eingriff Adolf Hitlers, der gesagt hat, Sport ist jetzt eine Staatsaufgabe. Sport hat eine repräsentative Aufgabe, braucht eine repräsentative Architektur und repräsentativen Städtebau.
Strieder schreibt jetzt in seinem Zeitartikel, mit Unterstützung des Denkmalschutzes werde auf dem Gelände die Propaganda der Nazis fortgesetzt. Man kann sich vorstellen, Herr Bernau, dass die Denkmalpfleger dieser Republik nicht begeistert sind über diese Einschätzung. Welche Bedeutung hat denn das Gelände aus denkmalschützerischer Sicht?
Nein, das Erne ist, die Denkmalpfleger werden zweifellos nicht begeistert sein, weil sie erfüllen schlichtweg ihre juristische Aufgabe. Es gibt Gesetze, an die haben die sich zu halten und danach werden Denkmale definiert und danach ist dieses Gelände zweifellos auf die Denkmalliste zu heben. Es ist städtebaulich herausragend mit dieser großen Anlage, mit den Achsen, mit den Querachsen, dass eben das Olympiastadion direkt orientiert ist, auch auf das Schwimmstadion, was daneben angelegt ist. Und dass es eben dazu diese riesige Vorfahrtsstraße gibt. Es ist architekturhistorisch von herausragender Bedeutung. Dort wurde eigentlich das moderne Stadion zum ersten Mal in monumentaler Form gestaltet. Dass wirklich Stadionarchitektur monumental werden kann und einen Staatsausdruck haben kann, das ist zum ersten Mal in Berlin gemacht worden. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist egal. Es ist eben eine historisch und kunsthistorisch bedeutende Tatsache. Die gesamte Anlage ist vollständig erhalten wegen der britischen Besatzungsmacht vor allem, die alles geschützt hat nach 1945, vor Vandalisierung, vor Zerstörung. Da ist praktisch nichts entfernt worden. Da sind die Staatsbildhauer der 1930er Jahre wie Wackerla oder Thorack oder Breker sind breit vertreten. Das sind Leute, die waren damals sehr berühmt.
Historisch kontaminierte Gelände, Gebäude, Objekte gibt es ja in Deutschland zuhauf, kann man eigentlich sagen. Das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg oder auch diese antisemitische Schmähplastik Judensau an der Stadtkirche in Wittenberg. Daraus abgeleitet die Frage, kann man denn überhaupt Architektur, kann man Baudenkmäler entnazifizieren?
Also sagen wir so, es wurde diverse Male probiert, beispielsweise mit der Zerstörung der Reichskanzlei oder mit dem Abbruch des Kriegsverbrechergefängnisses in Spandau. Es hat nie geklappt. Es hat auch übrigens in Nürnberg nicht geklappt, weil... Entschuldigung, wenn ich mal so grob sage, aber Idioten kann man nicht damit aufhalten, dass man ihnen die Objekte wegnimmt. Aber diese Objekte können eine Geschichte erzählen. Wenn man diese Geschichte versucht, mit so einer Art schwarzen Pädagogik zu umgeben und sagen, das ist alles auf ewig total gefährlich, dann gucken sich die Leute das immer nur mit Gruseln an und machen sich nicht klar, was die eigentliche Geschichte dahinter ist. Das Olympiastadion steht eben für den Teil der Geschichte der Nazizeit, die wir nicht so gerne erleben wollen, die wir nicht so gerne erinnern. Nämlich, dass es eine faszinierende Zeit war, dass viele Millionen Menschen ungeheuer begeistert davon waren und auch wirklich bis zum Mai 1945 daran festgehalten haben, dass das eine tolle Angelegenheit ist. Und das kann man nur noch am Olympiastadion erleben, weil alle anderen Anlagen dieser Art sind beseitigt oder beschädigt worden.
Nochmal zurück zu dem Artikel, der morgen in der Zeit erscheinen wird. Wer ist dieser Autor Peter Strieder, SPD-Politiker?
Ist ein SPD-Politiker, war hier in Berlin-Kreuzberg Bürgermeister, war dann sehr lange Stadtentwicklungssenator. Insofern ist es besonders ironisch, dass er sich heute hinstellt und sagt, ja, also damals, als wir über den Umbau des Olympiastadions, also 2004, 2006, nachgedacht haben, da haben wir gar nicht gesehen, wie gefährlich das ist in dem Sinne. Das wurde alles damals ausführlichst debattiert. Es gab übrigens auch schon damals die Forderung, das doch mal vollständig zu bereinigen, die ganzen Skulpturen und Inschriften etc. zu entfernen. Das heißt, das, was Peter Strieder heute macht, ist so ein bisschen auch Aufarbeitung seiner eigenen Geschichte, aber es geht letztlich um ganz andere Aspekte. Naja, nicht zufälligerweise steht am Ende des ersten Absatzes gleich der Begriff Hertha BSC. Hertha BSC ist in Berlin eine eigene Macht, mit der legt sich keiner an. Hertha BSC will ein neues Stadion bauen mit etwa 55.000 Sitzen. Für dieses Stadion braucht es irgendwo Platz. Es gab zuerst den Vorschlag, das Olympiastadion selbst nochmal umzubauen. Das ist aber schon mal angepasst worden an die Regeln der FIFA. Und dann gab es eben den anderen Vorschlag, na, dann stellen wir das irgendwo auf dem ehemaligen Reichssportfeld unter. Und da sind dann zum Beispiel solche Platzreserven wie hinten das Maifeld eben, ja, interessant auf jeden Fall. Was Peter Strieder vollständig wegschmeißt dabei, ist, dass das ganze Gelände ja seit 75 Jahren inzwischen eine demokratische Umnutzung hat. Dort fanden unter den Briten und seit 1990 unter den Deutschen Hunderte, Tausende von Veranstaltungen statt, die alle gegen diese Nazi-Architektur gerichtet sind. Und diese Nachkriegsgeschichte wird wieder mal beiseite geschoben. Das ist das Problem, wenn man so einfach über Denkmalpflege nachdenkt.
Also Architektur, die überschrieben wurde eigentlich.
Da fanden große Papstmessen statt in diesem Gelände. Da fanden Kirchentage statt. Da fanden ungeheuer viele Veranstaltungen statt, bei denen immer darauf verwiesen wurde, das ist hier das Gelände von 1936. Deswegen müssen wir heute anders denken.
Also das Fazit, Herr Bernau, nach diesem großen Artikel, der jetzt in der Zeit erscheint, trotzdem keine Gefahr für dieses Gelände.
Das würde ich jetzt wiederum nicht sagen, weil dieser moralische Impetus wir bereinigen die Geschichte, indem wir die Sachen wegreißen, der ist ja immer sehr, sehr attraktiv, weil er so schön einfach ist. Und gerade in Zeiten des auflebenden Nationalismus ist sowas doch eine Lösung. Da könnte man sagen, ja, das machen wir doch jetzt mal, das reinigen wir und dann bauen wir nebenbei noch ein Stadion für Hertha BSC und machen die Fußballfans glücklich.
Der SPD-Politiker und ehemalige Berliner Stadtentwicklungssenator Peter Strieder und seine Forderung zum Berliner Olympiastadion, nachzulesen in der morgigen Ausgabe der Zeit, kommentiert, angemerkt, erläutert von Nikolaus Bernau. Dankeschön.
War eine Freude.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Eigentlich wollten die beiden Kunsthistorikerinnen Yvette Mutumba und Julia Große heute im Kunstverein Hannover einen Vortrag halten im Rahmen der Ausstellung Beyond the Black Atlantic. Die beiden geben das Online-Kunstmagazin Contemporary End heraus, ein Magazin, das Leser auf der ganzen Welt hat, der Schwerpunkt zeitgenössische Kunst- und Kulturproduktion in Afrika und der globalen Diaspora. Den Vortrag, den gab es nicht am Abend. Die beiden Kunsthistorikerinnen kann man aber online jetzt erleben auf der Website des Kunstvereins Hannover. Dieser Vortrag ist freigeschaltet und Yvette Mutumba ist nun zugeschaltet. Frau Mutumba, schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Der Kunstmarkt ist international. Die Rezeptionsmöglichkeiten waren noch nie so gut wie heute. Die afrikanische Gegenwartskunst wird allerdings vergleichsweise wenig wahrgenommen. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, also das hängt sicherlich mit gewissen Historien und Narrativen zusammen. Also dadurch, dass Afrika ja auch in einem größeren Zusammenhang oft noch wahrgenommen wird als vielleicht eher Transformationsländer, früher Dritte Welt und so weiter, ist das halt auch ein langer Weg, bis es, sagen wir mal, in den westlichen Kulturzentren angekommen ist, dass natürlich dort auch unheimlich viel produziert wird und wurde, dass es dort auch parallele Kunstgeschichten gegeben hat und modernen, die vielleicht hier noch nicht so wahrgenommen wurden, aber die es gibt. Und das ist einfach jetzt erst langsam ein Aufbrechen hier in Europa oder auch in den USA, dass man sich öffnet und anfängt zu schauen, was passiert da eigentlich.
Womit hängt dieses Aufbrechen zusammen?
Ich denke, es ist eine Mischung zwischen, dass sicherlich einfach der Druck auf eine Art größer wird von den Kunstszenen und Produzenten, die in Afrika und der globalen Diaspora leben und produzieren, dass die einfach sichtbarer werden durch die verschiedensten Medien und Möglichkeiten, die man hat, durch die Netzwerke, die man sich leichter aufbauen kann als, sage ich mal, jetzt in den 80er Jahren, wo es halt nicht man eben skypen konnte oder auf Facebook sich connecten konnte, sicherlich mit einem Grund. Dann aber auch einfach die Entwicklung der Debatte in der Kunstgeschichte oder in der Kunst, generell in der zeitgenössischen Kunst, dass man anfangen muss, sich selber doch auch zu reflektieren und zu hinterfragen, was sicherlich damit zusammenhängt, dass in der breiteren gesellschaftlichen Debatte das auch anfängt, dass man zum Beispiel in Deutschland ja viel stärker das Thema Kolonialismus irgendwie bekannt wird und so weiter.
Wenn ich vorhin gesagt habe, Contemporary End sei ein Magazin, dann ist es vielleicht ein bisschen unpräzise. Es geht Ihnen ja nicht nur um Kunstkritik, um Kunstanalyse. Wichtig ist ja auch, glaube ich, der Gedanke der Plattform.
Absolut. Also Contemporary End wurde 2013, also vor 7 Jahren, gegründet. Und die Idee war immer zu sagen, wir wollen einen Ort haben, der wirklich alles, was passiert in diesen unheimlicher, diversen und unterschiedlichen Kunstszenen in Afrika und der Diaspora zusammenführen. Und die Idee war auch in dem Sinne immer, dass es erst nicht darum ging, jetzt ein rein deutsches oder europäisches oder in Anführungsstrichen westliches Publikum zu informieren, zu sagen, guck mal da, das passiert irgendwie da unten, sondern es ging vor allen Dingen auch immer genauso darum, die Szenen in Afrika selber auch miteinander zu verbinden. Also deswegen haben wir auch, Sie haben es vorhin schon gesagt, eine sehr breite weltweite Leserschaft. Also wir haben unheimlich viele Leser, die in verschiedenen Städten in Afrika zum Beispiel sitzen oder in Lateinamerika und so weiter, weil es für jeden genauso spannend ist, wenn man jetzt, sage ich mal, in Addis Abeba Performance-Künstler ist, dann weiß man nicht unbedingt, was gerade in Johannesburg passiert. Und das ist oft so ein bisschen aus der westlichen Perspektive unterschätzt, weil man immer diesen Begriff afrikanische Kunst in eins packt und das so klingt, als ob das irgendwie eine Sache ist. Aber es ist natürlich wahnsinnig komplex und dieser Performance-Künstler in Addis hat vielleicht mehr gemeinsam mit einem, der in Oslo praktiziert, als mit dem in Johannesburg.
Darauf wollte ich natürlich zu sprechen kommen. Afrika, ein riesiger Kontinent, enorm vielfältig. Von Südafrika im Süden bis Ägypten im Norden, vor der Elfenbeinküste im Westen bis Kenia im Osten. Wie sinnvoll ist es überhaupt, afrikanische Gegenwartskunst als solche zu bezeichnen?
Also wir sagen immer, afrikanische Gegenwartskunst gibt es nicht. Es ist natürlich klar, dass wir als Magazin diesen Fokus haben und gerade am Anfang mussten wir da sehr stark auch überlegen, wie wir dieses Konundrum auf eine Art auflösen, weil wir einerseits quasi darauf hinweisen wollten, andererseits wiederum irgendwie so eine Form von Kategorie aufgemacht haben. Aber es geht bei unserer Arbeit wirklich darum zu sagen, also die afrikanische Kunst an sich, so gibt es nicht. Es gibt halt wahnsinnig viele unterschiedliche Perspektiven. Und daher kommt auch der Name Contemporary End, dass wir halt gesagt haben, naja, eigentlich sind wir alle erstmal zeitgenössisch und dann vielleicht in Tansania geboren, jetzt in Berlin lebend mit einer Galerie in New York oder wie auch immer oder wie auch immer. Das heißt, da gibt es natürlich gewisse Sensibilitäten und Vorstellungen oder Erfahrungen, die man verbindet, wenn man jetzt Diaspora ist oder in einer afrikanischen Stadt aufgewachsen ist, die einen vielleicht unterscheiden. Aber natürlich gibt es auch wahnsinnig viele andere Dinge, die jede künstlerische Praxis nochmal zusätzlich auch definiert.
Aber der Aspekt der Diaspora, der ist ganz entscheidend, ganz wesentlich auch für Ihre Arbeit und auch für die Rezeption, für die Kunstproduktion.
Absolut. Das war auch eins schon immer ein wichtiger Punkt für uns zu sagen. Es geht halt um diese Verbindung auch von der Diaspora und von dem, was in Afrika passiert. Also Jörn und ich selber sehen uns als Teil der deutschen oder afroeuropäischen Diaspora und es war für uns immer klar, dass wir natürlich sehr unterschiedlich geprägt sind, je nachdem, wo man irgendwie studiert hat oder angefangen hat zu arbeiten im Kulturbetrieb und so weiter, aber dass gleichzeitig natürlich auch unheimlich viele Verbindungen oder Austausch wichtig sind und stattfinden sollen. Und deswegen war es immer klar, dass man das auch gar nicht trennen kann in dem Sinne, dass man sagt, das passiert in Afrika und das passiert hier oder wie auch immer, sondern dass es wirklich darum geht, da irgendwie auch eine konstante Konversation zu führen mit dem Netzwerk, was wir jetzt auch in den letzten Jahren halt aufgebaut haben.
Sie haben es gesagt, Frau Mutumba, das Magazin, die Plattform Contemporary End gibt es seit 2013, seit 7 Jahren also. Das ist eine schöne Phase, eine schöne Periode, 7 Jahre. Waren das 7 fette Jahre?
Ja, würde ich schon so sagen. Also man muss sagen, als wir damals die Idee hatten, ja, absolut, also alles. Als wir damals CN zusammen oder mit dem Institut für Auslandsbeziehungen oder mit deren Unterstützung initiiert und begründet haben, war das gar nicht so uns klar, dass wir jetzt uns richtig als ein vernünftiges, großes Kunstmedien etablieren. Also wir wollten irgendwie, uns brannte es unter den Nägeln und wir wollten irgendwie was machen. Wie ich es vorhin beschrieben habe, einfach diese ganzen Produktionen, Diskussionen zusammenführen und haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass es wirklich halt einen Nerv getroffen hat. Und es ist sehr schnell, wie sozusagen so ein bisschen Schneeball-Effekt-mäßig, wir halt immer breiter angelegt gelesen wurden und dadurch auch das Netzwerk der Schreiberinnen, mit denen wir arbeiten, sehr schnell angewachsen ist und sich wirklich, wie wir gesagt haben, wir können jetzt sagen, wir haben uns etabliert als ein Kunstmedium unter anderem. Und es war sicherlich am Anfang jetzt gar nicht so klar oder so geplant. Genau.
Das Online-Kunstmagazin Contemporary End. Der Vortrag der beiden Herausgeberinnen Yvette Mutumba und Julia Große ist auf der Webseite des Kunstvereins Hannover jetzt freigeschaltet. Eigentlich wollten die beiden dort heute live auftreten. Frau Mutumba, Dankeschön.
Ich danke Ihnen. Wiederhören.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Stevie Wonder ist heute vor 70 Jahren geboren worden. Ihm ist zu verdanken, dass seit 1986 der Geburtstag von Martin Luther King in den USA ein gesetzlicher Feiertag ist. Ohne Stevie Wonder ist aber auch die Popmusik nicht denkbar. Den Oscar für I Just Call to Say I Love You versteht Christian Demand, der Herausgeber des Marquor, zwar nicht, dafür aber Stevie Wonders Mundharmonikaspiel.
Ich habe kaum jemanden erlebt, der Mundharmonika zu einem echten Instrument zu machen imstande war. Wirklich chromatische Tonleitern in musikalischen Modulationen, die diesem Instrument jedenfalls in den meisten Fällen vorenthalten scheint. Das ist wahnsinnig gewesen.
Die Spiegel-Gruppe, zu der nicht nur das Nachrichtenmagazin, sondern auch das Manager-Magazin und die Futur 2 GmbH gehören, rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatzverlust von mehr als 20 Millionen Euro. Grund sei vor allem der Einbruch bei den Anzeigen, teilte das Hamburger Medienhaus mit. Nach eigenen Angaben verfüge man aber über eine gute wirtschaftliche Basis, um der Krise zu begegnen. Trotzdem sollen nun nicht nur in diesem Jahr, sondern dauerhaft 10 Millionen Euro an Kosten gespart werden. Man werde zügig gemeinsam mit den Führungskräften aus Redaktion, Dokumentation und Verlag die möglichen Maßnahmen sorgfältig erarbeiten und mit den Betriebsräten ausführlich beraten, hieß es. Es werde davon ausgegangen, dass ein Teil der jetzt wegbrechenden Umsätze langfristig nicht wiederkehren werde. Für sein Lebenswerk wird der Volkskundler Helge Gernt mit dem diesjährigen Europäischen Märchenpreis ausgezeichnet. Der 81-Jährige verfasste Ende der 1960er Jahre eine der ersten ideologiekritischen Aufarbeitungen der volkskundlichen Forschung in der Zeit des Nationalsozialismus. Außerdem ist er seit 1994 Mitherausgeber der 14-bändigen Enzyklopädie des Märchens. Eine wegen der Coronavirus-Pandemie verschobene Picasso-Lotterie soll am 20. Mai stattfinden. Das teilten die Organisatoren mit. Die Auslosung der internationalen Aktion Ein Picasso für 100 Euro zugunsten von Projekten der Hilfsorganisation CARE in Afrika sollte ursprünglich am 30. März vonstatten gehen. Wie aus der Pressemitteilung weiter hervorgeht, gibt es noch Lose zu kaufen. Insgesamt stehen 200.000 Tickets zum Verkauf. Das auf 1 Million Euro geschätzte Bild des spanischen Malers aus dem Jahr 1921 befindet sich im Besitz des Kunstsammlers David Nachmat. Mit der Online-Lotterie bei Christie's in Paris hoffen die Organisatoren, 20 Millionen Euro zusammenzutragen. Davon soll 1 Million an Nachmat gehen, einen der bedeutendsten Picasso-Sammler. Der Rest des Erlöses ist für Hilfsprojekte in Afrika bestimmt. Das Bild des spanischen Malers stellt eine geometrische Komposition dar, die eine Zeitung und ein Absinthglas abbildet.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Nicht das öffentliche Kino mit den neuen Filmen steht in diesen Corona-Zeiten mittwochs auf unserem Fazitprogramm, sondern das Heimkino. Da kann man dann so laut Popcorn essen, wie man will, ohne jemanden zu stören und dabei jetzt zum Beispiel die französische Produktion Weiß wie Schnee schauen. Das ist eine moderne Schneewittchen-Geschichte mit Isabelle Huppert als böser Schwiegermutter.
Du könntest meine Tochter sein. Du bist jung, du bist schön. Dein ganzes Leben liegt vor dir. Du solltest es genießen.
Weiß wie Schnee, gedreht von der renommierten Regisseurin Anne Fontaine. Jörg Taschmann, ist das einfach ein leichter, luftiger, vergnüglicher Sommerfilm oder will die Filmemacherin mehr?
Na, vielleicht ganz kurz etwas zu Anne Fontaine. Die hat schon den Hang dazu, Stoffe zu erzählen von interessanten Frauen, von ungewöhnlichen Frauen. Sie hat Coco Chanel gemacht, sie hat Tage am Strand gemacht oder diesen Film Nathalie mit Gérard Depardieu und Emmanuel Béart. Und natürlich, wenn sie jetzt Schneewittchen verfilmt, dann ist das mehr als nur eine Spielerei für sie, obwohl das ein sehr verspielter Film ist, der mit leichter Hand erzählt wird. Sie hat ihn in drei Teile geteilt. Claire, das ist Schneewittchen. Maud, das ist Isabelle Huppert, die böse Schwiegermutter, und der dritte Teil heißt dann auch wirklich gleich Schneewittchen. Und hier geht es eben darum, dass Schneewittchen längst ihre Eltern verloren hat, bei der bösen Schwiegermama wohnt, die ihr angeblich so wohlgesonnen ist. Aber als dann der Geliebte der Schwiegermutter Mord ein Auge auf das junge Mädchen wirft, dann ist sie so eifersüchtig, dann will sie nur noch aus dem Weg schaffen. Das geht aber schief und nun landet Mord irgendwo in der Schweiz, in den Bergen, bei Zwillingen, die sie dann verführt. Sie hat dann gleich was mit ganz vielen Männern auf einmal. Die sieben Zwerge werden hier sozusagen zu sieben Männern. Das ist durchaus amüsant, aber da gibt es durchaus diesen feministischen Unterton. Also es geht auch immer hier um die Selbstfindung einer jungen Frau.
Eine Bearbeitung des Schneewittchenstoffes. Also bleibt denn diese Adaption im Kern ein Märchen?
Das ist eben das Interessante daran. Obwohl es diesen ironischen Unterton gibt, spielt das schon im Hier und Heute. Und es hat nichts Märchenhaftes, also nichts Zauberhaftes. Also alles, was wir da sehen, wenn der Apfel vergiftet wird mit einer Spritze, das könnte auch was Realistisches sein. Also Anne Fontaine verkneift sich, es jetzt hier noch so eine märchenhafte Ebene mit hineinzubringen, erzählt das aber alles schon in einem sehr lockeren Ton.
Der Film ist prominent besetzt, war trotzdem in Frankreich an den Kinokassen ein Flop. Was sagt uns das, Herr Taschmann? Reichen einfach gute Schauspieler nicht aus?
Also in Frankreich ist der Film wirklich ins Kino gekommen, hat aber nur 60.000 Zuschauer gemacht, was sehr, sehr wenig ist. In Frankreich müsste so ein Film bei dieser Besetzung, wir haben auch noch Benoît Poulvord beispielsweise oder Vincent Macaigne als sehr interessante Nebendarsteller, die sind dann zwei von den, ich sag mal in Anführungszeichen, sieben Zwerge. In Deutschland kommt der Film beispielsweise auf DVD heraus oder kann als VOD, als Video on Demand auf großen Plattformen ausgeliehen werden. Aber Lou Delage, die Hauptdarstellerin, macht das sehr schön, sehr charmant, spielt diesen Spagat zwischen Mädchen und Frau. Isabelle Huppert ist wunderbar bösartig. Trotzdem ist das Ganze manchmal ein bisschen holprig, hat fast manchmal so trashige Züge, weil es geht ganz stark hier auch um Sex. Also Schneewittchen oder Claire lebt plötzlich in diesen Bergen, in diesem Dorf, sehr lustvoll ihre Sexualität aus. Das ist manchmal sehr schön gefilmt und auch sehr sinnlich, aber manchmal wirkt es auch so ein bisschen stumpf und weniger originell. Also da hält sich Gelungenes und etwas Trashiges so ein bisschen die Waage. Trotzdem halte ich das für eine gelungene Verfilmung, für eine gelungene Adaption, die durchaus viel Spaß macht, aber ein ganz großes Meisterwerk ist es nun nicht.
Weiß wie Schnee von Anne Fontaine. Von der Komödie nun zu einem Drama zur italienischen Produktion 18 Geschenke. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit. Eine krebskranke Frau hat die Geburt ihrer Tochter nicht überlebt, aber vor ihrem Tod hatte sie noch für ihre Tochter 18 Geschenke bis zum 18. Geburtstag ausgewählt. Herr Taschmann, ist das die Verfilmung einer tief traurigen Mutter-Tochter-Geschichte?
Es beginnt damit, dass man im Schnelldurchlauf eben sieht, wie diese Frau, die eigentlich glücklich ist, weil sie schwanger ist, weil sie endlich eine Tochter bekommt. Es ist nicht so einfach gefallen, diesem Paar überhaupt, dass die Frau schwanger wird. Und dann erfährt sie eben plötzlich nach einer Blutung, mit ihrer Tochter ist alles in Ordnung, aber sie sind unheilbar an Krebs erkrankt. Sie versucht irgendwie damit umzugehen, kauft eben diese 18 Geschenke. Und dann sieht man im Schnelldurchlauf, wie der Vater mit der Tochter alleine ist. Die ersten Geschenke nimmt die Kleine eben noch wahr. Und irgendwann merkt sie einfach, dass der Geburtstag was sehr Belastendes für sie hat, weil es der Tag ist, an dem ihre Mutter starb. Und dann setzt der Film praktisch damit ein, dass die nun 18-Jährige von zu Hause flieht. Sie hat genug, sie will das zum 18. Geschenk gar nicht mehr auspacken und läuft einfach davon und hat einen Autounfall. Und als sie wieder zu Bewusstsein gelangt, steigt plötzlich ihre Mutter aus. Sie ist plötzlich im Jahr 2001. Sie macht praktisch eine Zeitreise durch, nur dass die Mutter natürlich nicht weiß, dass diese junge Frau, die sie angefahren hat, dann die eigene Tochter ist. Und dann wird es langsam zu einer Geschichte, wie Mutter und Tochter plötzlich dann doch ein Leben haben, was sie ja eigentlich nie gehabt haben in der Realität.
Es kommt ja immer wieder vor, dass im Kino Menschen den Tod überwinden, indem sie Zeitreisen machen. Funktioniert das jetzt bei diesem Film 18 Geschenke?
Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war so ein bisschen erstmal enttäuscht, wie dieses surreale Element in diesen Film hineinkam, dieser magische Realist, und dachte, das muss doch jetzt nicht sein. Aber dem Film gelingt es, wenn man einmal darüber hinwegkommt als Zuschauer, das irgendwann einfach zu akzeptieren, weil es einfach ein sehr schöner Film über zwei Frauen ist, über eine Mutter und ihre Tochter. Diese junge Frau ist wütend, die ist unzufrieden. Die Mutter hat natürlich Angst davor, was auf sie zukommt, nämlich der Tod. Und so gelingt eben allein diesen beiden wunderbaren Schauspielerinnen, dass man irgendwann dieses Magische einfach vergisst und ihnen diese Geschichte abnimmt.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass dieser Film Weiß wie Schnee kein Erfolg war im französischen Kino. Jetzt dieser Film in Italien, 400.000 Zuschauer im Kino, das war ein Erfolg. Und nun zeigt ihn Netflix, also 18 Geschenke, dort zu sehen. Warum kauft denn Netflix so oft europäische Kinofilme? Welche Strategie könnte denn dahinter stecken?
Na, Netflix ist da sehr clever. Netflix kauft genauso einen Film, der wirklich klassisches Erzählkino ist. Das sind Filme, die es beispielsweise in Deutschland normalerweise im Kinobetrieb relativ schwer hätten, weil dieses klassische Erzählkino, das traut sich kein deutscher Verleiher mehr zu. Und wenn ein Film in einem Land schon mal funktioniert hat, und dieser Film hat in Italien funktioniert, dann ist das ja ein Beweis dafür, dass er ein Publikum ansprechen kann. Das ist auch in gewisser Weise eine universelle Geschichte. Die kann auch in anderen Territorien funktionieren. Und Netflix sieht sich eben auch ganz stark als ein globales Unternehmen, was überall punkten möchte auf der Welt und braucht diese lokalen Produktionen. Dann müssen sie diese Filme auch nicht selbst produzieren. Das ist ein Film, der sich sozusagen bewährt hat. Und diese Strategie geht auf. 18 Geschenke ist nicht der einzige Film, den man auf Netflix entdecken kann. Da ist viel gutes europäisches Kino zu sehen. Und ich möchte doch noch mal kurz den Regisseur erwähnen. Francesco Amato hat ihn gemacht. Und Benedetta Porcaroli, die man aus Baby kennt, einer Netflix-Serie im Übrigen, und Vittoria Puccini spielen die Hauptrollen und sind beide großartig.
18 Geschenke von Francesco Amato. Zwei neue Filme für das Heimkino. Vorgestellt von Jörg Taschmann.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Nach dem Corona-Lockdown haben in Peking die ersten Clubs und Bars wieder geöffnet. So auch die School Bar, ein Musikclub, in dem 2018 auch die Toten Hosen mit einem nächtlichen unangekündigten Konzert aufgetreten sind. Die School Bar hätte jetzt eigentlich mit einem großen Festival das 10-jährige Jubiläum gefeiert. Stattdessen kämpft diese Institution nun ums Überleben. Axel Dorloff hat den Club besucht.
30 Gäste pro Tag sind erlaubt. Das verrät ein Schild direkt am Eingang. Daneben der Gesundheits-QR-Code der Stadt Peking. Wer in der School Bar derzeit ein Bier trinken möchte, braucht das grüne Licht der Behörden. Liu Fei hat den kleinen Konzertclub in Peking vor 10 Jahren gegründet. Er trägt einen Hut, eine Trainingsjacke des Fußballvereins Tottenham Hotspur und hält ein Glas Bier in der Hand.
Die School Bar ist hauptsächlich für junge Bands, Punk und Indie-Rock. Wir haben jetzt seit Februar keine Konzerte mehr. Das ist länger als 3 Monate. Ich muss aber Miete und das Gehalt meiner Angestellten zahlen. Ich kann die Kosten nicht immer weitertragen. Wir haben jetzt als reine Bar geöffnet. Konzerte sind noch länger verboten. Damit ist unsere wichtigste Einkommensquelle weggebrochen und wir haben kaum Kunden.
Nicht mal 10 Gäste sitzen an diesem Abend bei Gin Tonic und frisch gezapftem IPA-Bier am Tresen. Die School Bar ist eine Institution der Live-Musikszene in Peking. Eigentlich hätte Gründer Liu Fei Ende April mit einem großen Festival 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Stattdessen kämpft der Club ums Überleben.
Das ist ein Schlag, der uns zerstören kann. Wir wissen ja gar nicht, wann das alles vorbei ist oder zumindest mal besser wird. Wann Impfstoffe gefunden werden, die das ganze Problem vielleicht lösen könnten. Zerstörend für uns heißt, wir sehen derzeit keine Zukunft.
Ob Clubbesitzer oder Soundingenieure, ob Barkeeper oder Musiker aller Art. Für viele in der Live-Musikszene bleibt eine große Ungewissheit, ob überhaupt und wie es nach der Corona-Epidemie weitergeht. Lü Jiqiang ist Mitgründer der Pekinger Clubs Yugong Ishan und Zhao Dai. Er hofft, dass sich die Situation nach dem Nationalen Volkskongress Ende Mai etwas entspannt.
4 Monaten kein einziges Einkommen für jede Kulturfirma hier, ein großes Problem. Wir haben diesen Parteitag hier. Nach Parteitag können wir aufmachen.
So zumindest die Hoffnung für das Zhao Dai, ein kleiner Club für elektronische Musik. Der legendäre Live-Club Yugong Ishan hat zwar einen neuen Ort gefunden, wartet aber noch auf die Zeit, in der Konzerte sich wieder lohnen.
Wir müssen mal so warten, weil wir machen so über 60% internationale Artists, Bands. Wenn wir jetzt aufmachen, wir verlieren Haufen Geld.
Denn internationale Bands dürfen auf absehbare Zeit gar nicht nach China einreisen. Und gerade kleinere Konzertclubs sollten gut gebucht und möglichst ausverkauft sein, damit sie sich rentieren. Distanz- und Abstandsregelungen sind da schwierig. Der Konzertclub School Bar in der Pekinger Wudaoying Altstadtgasse ist in dieser Post-Corona-Zeit zu einer reinen Trinkbar geworden. Es kommen wenige, aber die Gäste, die da sind, bleiben dafür lange. Wie als Erinnerung an bessere Zeiten hängen neben der Theke Fotos der vielen Live-Konzerte. Darunter auch Campino und Andy von den Toten Hosen. Die sind vor fast genau 2 Jahren mitten in der Nacht samt ihrer Gitarren in die School Bar in Peking marschiert und haben ein spontanes, unangekündigtes Konzert gegeben. Daran erinnert man sich hier gerne. Und so oder so ähnlich soll es mal wieder werden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Weg mit diesen Skulpturen, titelt die Wochenzeitung Die Zeit. Doch tatsächlich will Peter Strieder, der Ex-Senator für Stadtentwicklung in Berlin, rund ums dortige Olympiastadion mehr wegschaffen lassen als bloß Skulpturen. Nämlich alles, was von den olympischen Propagandaspielen der Nazis 1936 übrig geblieben ist, außer das riesige, zur Fußball-WM 2006 überarbeitete Oval selbst. Der Geist des Rechtsextremismus und des Nationalismus ist fruchtbar noch, warnt Strieder. Die gesamte Anlage, alle Bauten, alle Benennungen, alle Skulpturen entsprangen der Ideologie der Nazis. Und wir sollten begreifen, dass dies die ideologische Symbolik ist, auf die sich heutige Akteure wie Höcke, Gauland und Kalbitz berufen. Die Skulpturen, Wandgemälde, Reliefs müssen weg. Das Maifeld samt Führertribüne sollte abgeräumt und nutzbar gemacht werden für neue Sportfelder. Alle Namen der Gebäude und Straßen und Trainingsplätze aus der Zeit der Nazis gehören revidiert. Es gibt keinerlei gesellschaftliche Rechtfertigung für den Erhalt des Status quo auf dem ehemaligen Reichssportfeld. Peter Strieders Aufruf zum Großreinemachen in der Zeit. Ein Geisterspiel wird das Olympiastadion am Wochenende nicht erleben. Hertha BSC tritt auswärts an. Die Fans, deren unsichtbaren Geistern auf den leeren Tribünen die Geisterspiele ihren schauerromantischen Namen verdanken, bleiben aufs Fernsehen verwiesen. Doch die Tageszeitung Die Welt winkt ab. Ohne uns. Wieso wir uns nicht aufs Sofa setzen, weshalb wir unsere Stammesrituale pflegen und warum der Fußball todkrank ist. Das alles erklärt Michael Pilz. Wir zitieren indessen seine Antwort auf die eminente Frage, warum wir ins Stadion gehen, die wiederum mit einem Zitat beginnt. Was ich mehr als alles andere brauchte, war ein Ort, an dem ziellose Unglückseligkeit gedeihen konnte. Ein Ort, an dem ich still sein, mir Sorgen machen und meinen Kopf hängen lassen konnte, schreibt Nick Hornby in Ballfieber über sein Stadion. Aber das trifft es nicht. Es geht auch nicht um Freude, wie der Präsident des DFB sagt. Es geht ums große Ganze, um die menschliche Natur, um Stammeszugehörigkeit als Spiel, die ursprünglichste Regung, die wir als Gruppe empfinden können, wie der Soziobiologe E.O. Wilson sagt, eine Art Kommunion, die unser Selbst transzendiert. So Michael Pilz. Wir hoffen, der Arme muss sein Leben nicht mehr lange ohne die selbst transzendierende Kommunion in der Fankurve fristen. Von seinen Liebhabern so vergöttert wie von seinen Feinden zum Teufel gewünscht wird bekanntlich auch das Auto, das laut der Süddeutschen Zeitung unter den Bedingungen von Corona ein seltsames Comeback erlebt, nicht zuletzt als Panikraum auf Rädern. Jetzt, da das Autokino und der Drive-In-Gottesdienst reanimiert werden, während die Bahn der Maskierten zur Geisterbahn retardiert, ist es kaum sinnvoll, wollte man die Corona-Ära als Wiedergeburt des Autos ersehnen, bemerkt Gerhard Matzig. Wobei es der Zufall will, dass zeitgenössische Autodesigner seit einiger Zeit mit militaristisch hochgezogenen Blechschürzen, argwöhnischen Seeschlitzen und grimmig auf Attacke gebürsteten Frontpartien aus Autos passgenau keimfreie Panzer im Krieg gegen das Virus zu formen scheinen. Tja, ist das gut beobachtet oder ist das krass drüber? Autos als Panzer im Viruskrieg. Ob so oder so, auf jeden Fall erwähnt Gerhard Matzig den Begriff Quarantäne, aus Englisch K für Auto und Antenne wie in Quarantäne. Quarantäne geht auf den österreichischen Fotografen Tizian Ballweber zurück und wir finden, so eine hübsche Wortschöpfung bereichert das Corona-Vokabular. Ganz grundsätzlich wird die Neue Zürcher Zeitung. Unser Leben ist Gegenstand der Politik. Sie verbietet die Berührung. Doch wer nicht berührt und nicht berührt wird, verkümmert. Vor diesem Hintergrund gelingt der NZZ, liebe Virologen, hören Sie bitte kurz weg, die schönste Überschrift des Tages, zugleich unser coronamüdes Schlusswort. Berühre mich, bring mich ins Leben.
Der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek. Die Elektropop-Musikerin Kuoko aus Hamburg hören wir jetzt noch mit dem Titel Hiding in the Night. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Guten Abend.